Sie kennen doch sicher diese um die Ecke gedacht Rätsel, also in der Zeit oder New York Times. Ich versuche mich mal dran. Eine Vorsilbe, die auch Rechnung ins Haus bringt. 4 Buchstaben. Genau, richtig. War gar nicht so schwer, oder? Post. Ihr hat der Philosoph Dieter Thomae ein ganzes Buch gewidmet, beziehungsweise besser gesagt einen Nachruf. Post, Nachruf auf einer Vorsilbe heißt das Werk und steht auf Platz 2 unserer Sachbuchliste. Warum er sie, die Post, also diese Vorsilbe beerdigen will, das erklärt er uns jetzt hier gleich. Herzlich willkommen bei Radio 3, Dieter Thomae.
Ja, danke.
Wie kamen Sie darauf, in dieser Vorsilbe ein fast 400 Seiten starkes Buch zu widmen?
Darf ich erst mal sagen, ich bin sogar auf Platz 1.
Oh, jetzt sind Sie auf Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Noch mehr Grund hier zu sein.
Noch mehr Grund hier zu reden. Aber es geht ja nicht um Listenplätze, sondern es geht um Selbstverständnisse, um so unsere Großdeutungen. Und ich ärgere mich einfach darüber, dass diese Vorsilbe Post in ihren ganzen Kombinationen eine derartige Erfolgsgeschichte hingelegt hat, seit 1945 bis heute wahrscheinlich die erfolgreichste Erfindung überhaupt der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und nicht nur in den Wissenschaften treibt sie sich herum, sondern sie hat sich, glaube ich, auch in unseren Köpfen festgesetzt. Also wir sind extrem stark daran gewöhnt, unsere Gegenwart als Nachzeit zu einer Vorzeit aufzufassen. Also wir leben in einer Postdemokratie, wir leben im Postkolonialismus. Jetzt gibt es auch den Postfeminismus und all diese Kombinationen. Davor war die Postmoderne und die posthistorische Epoche und so. Und diese, ich will so ein bisschen rütteln an der Selbstverständlichkeit, mit der wir das so benutzen als Selbstbeschreibung. Und das klingt ja irgendwie schick. Man tut so, als wäre man über etwas hinaus. Aber man schleppt das, worüber man hinaus ist, eigentlich weiter mit. Und diese Ambivalenz, die halte ich für gefährlich und irgendwie auch für einfallslos.
Warum halten Sie die für gefährlich?
Naja, nehmen Sie Postdemokratie. Also das wird ja benutzt, dieses Wort, um sich darüber Sorgen zum Ausdruck zu bringen, dass die Demokratie irgendwie unter Beschuss geraten ist vom Populismus oder von der Bürokratisierung, vom Sachzwang, was auch immer. Aber was passiert genau, wenn Sie dieses Wort benutzen? Offensichtlich ja, dass Sie die Gegenwart als eine Postzeit, also eine Nachzeit beschreiben. Und was wird dann aus der Demokratie? Die ist plötzlich von gestern. Die wirkt dann plötzlich so wie so ein Greis, den man jetzt retten will, aber gleichzeitig erklärt man ihnen zu was Vergangenem, was man sozusagen mühsam wieder beatmen muss. Und da leistet man eigentlich der Demokratie einen Bärendienst.
Ich habe mich mal mit einer Person des Kulturbetriebs über den Begriff postmigrantisch, sagen wir, auseinandergesetzt. Ich finde den Begriff sperrig und auch nicht ohne Umwege begreifbar, aber gibt es denn eine griffige Alternative dafür oder auch für die anderen Postwörter?
Naja, das ist, glaube ich, bei postmigrantisch klar, dass das irgend so eine Behelfslösung ist. Man will irgendwie die Leute charakterisieren, die irgendwie so einen Hintergrund haben. Migrationshintergrund ist ja auch so eine komische Formulierung. Wann genau wird was vom Vordergrund in den Hintergrund gerückt und so. Und ich glaube, dass das in allen Lebensbereichen dann einfach unsere soziale Fantasie herausfordern sollte, zu überlegen, was denn jetzt eigentlich die richtige Bezeichnung ist. Die Vorsilbe Post jedenfalls ist ein bisschen eine Drückebergerei.
Sie meinen, es ist eine Einfallslosigkeit. Man macht es sich einfach einfach.
Es ist eine Einfallslosigkeit, die aber so ein bisschen verkleidet wird als eine schicke, vorwärtsweisende Idee. Wenn es jetzt einfach nur einfallslos wäre, dann wäre es nicht so erfolgreich gewesen. Dadurch, dass es eben diesen alten Begriff, also das Migrantische, das bei dem Postsozialismus und so weiter mit sich rumschleppt, dadurch legt man sich eigentlich Fesseln an und gibt eigentlich ein Versprechen, was man nicht halten kann.
Sie erwähnen in dem Buch, dass es unter Akademikern ein beliebtes Spiel sei, etwas mit dem Poststempel zu versehen und im Englisch lautet das entsprechende Wortspiel dann auch Posting Things. Haben Sie dafür ein Beispiel?
Naja, wir reden ja die ganze Zeit in solchen Worten.
Ne? Das ist aber ach so, oder ich hatte mir das so vorgestellt, als würden die quasi dann so Fantasiepost-Begriffe erfinden oder neue in die Welt bringen.
Also ja, Fantasie braucht man da schon, weil inzwischen ist die Zahl der Postismen ja dreistellig. Es gibt auch Post-Porn.
Post-Porn, was ist das?
Post-Porn, das ist, hat eine Künstlerin erfunden, die sogar zur Documenta 14 eingeladen worden ist. Und die dann irgendwie früher im Pornogeschäft war und jetzt so voyeuristische Performances macht und Bäume küsst und sagt, dass jetzt wir auf andere Weise unsere Sinnlichkeit bejahen müssen. Und dann nennt man sowas Post-Porn und schleppt praktisch diese ganze irgendwie dramatische, zwiespältige Geschichte von Porn irgendwie als schicke Vergangenheit mit in diese neue Kunstwelt hinein. Postapokalyptisch gibt's auch, als könnte nach dem Weltuntergang noch was kommen. Also ja, die Fantasie der Wissenschaftler kennt keine Grenzen. Und das wäre ja jetzt nicht so schlimm, wenn diese Chose nicht sehr stark wirklich in unseren Alltag eingesickert wäre. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, dass wir alle von der Zeitenwende reden, aber uns offensichtlich schwer damit tun, uns nicht dauernd irgendwie eher mit dem Rückspiegel zu beschäftigen.
Aber glauben Sie, dass das die Menschen wirklich dann auch so empfinden oder nehmen die meisten die Worte einfach dann so hin, als so heißt das jetzt? Also glauben Sie wirklich, dass man deswegen nicht weiter nach vorne kommt?
Ich glaube schon, wenn Sie jetzt das, was ich vorhin über Postdemokratie gesagt habe, nehmen oder wenn Sie den Postkolonialismus nehmen, da ist es ja besonders offensichtlich. Also man will irgendwie über die Kolonialzeit hinauskommen, aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit sagt man, ja, das sind alles die Folgen dieser schrecklichen Vergangenheit. Die Vergangenheit ist schrecklich, aber sie darf nicht die Herrschaft über unsere Gegenwart antreten.
Sie plädieren ja auch für eine Änderung der Blickrichtung, wieder der Zukunft zugewandt. Sie haben gerade ja Postkolonialismus erwähnt. Die Post hat seine Schuldigkeit getan. Das Post kann gehen. Wie kann denn das gelingen?
Ich habe ja den Kessen-Vorschlag, dass wir ein neues Wort in die deutsche Sprache aufnehmen. Und wenn Sie alle mithelfen, dann ist es vielleicht irgendwann im Duden. Und das ist das Wort Schwellenlust. Also wir kennen ja alle die Schwellenangst. Die Angst davor, in einen neuen, unbekannten Raum zu treten, sich runterzustürzen auf der Skipiste oder so. Aber es gibt eben auch die Schwellenlust, also die angespannte Vorfreude, sich irgendwie in diesem Übergang zu befinden, zu schauen, welche Handlungsmöglichkeiten sich ergeben und dann loszulegen. Und die Schwellenlust ist das Gegengift zu den ganzen Postverbindungen.
Die Schwellenlust. Wie stelle ich mir das jetzt aber vor bei diesen Begrifflichkeiten, die ja in unserem allgemeinen Sprachgebrauch schon fast, also viele von denen jedenfalls, Einzug gehalten haben? Nehme ich mir da einen Begriff und wie kommt die Schwellenlust da ins Spiel?
Naja, die Begrifflichkeiten, die es gibt, die zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie irgendwie erfunden werden, dann schick sind und dann nach ein paar Jahren auch anfangen zu rosten. Also wir sind ja nicht im Gefängnis der Postismen eingeschlossen, sondern wir beobachten, dass sie dann irgendwie 20, 30 Jahre hot sind und dann sind sie Post. Also dann ist es vorbei. Dann geht die Post anders ab. Und insofern glaube ich, sollten wir vielleicht ein bisschen offensiver daran gehen und nicht einfach uns 20 Jahre in diesen Moden verstricken, sondern die Gegenwart auf andere Weise beschreiben. Nehmen Sie das Wort Anthropozän. Also es gibt ja auch Begriffe, die unsere Gegenwart beschreiben. Also eine bestimmte Situation, wo der Mensch irgendwie die Geschicke auf unserer kleinen Kugel da bestimmt, die wäre wahrscheinlich relativ schlecht mit dem Ausdruck, keine Ahnung, Poststeinzeit zu kennzeichnen.
Wann ist Ihnen das eigentlich aufgefallen, beziehungsweise wann ist dieser Gedanke gereift, darüber ein Buch zu schreiben? Wann ist Ihnen aufgefallen, das ist einfach zu viel Post?
Ach, vielleicht war es tatsächlich Trump mit dem Postfaktischen, weil das eben auch so eine Verharmlosung ist. Also der hat ja die Wahrheit gar nicht abgeschafft. Im Englischen ist es ja Post-Truth. Der hat die Wahrheit gar nicht auf den Friedhof gebracht. er sagt dauernd Unwahrheiten, aber er behauptet die ganze Zeit ja, neue Wahrheiten zu verkünden. Und dann zu sagen, ja, er hat eben das postfaktische Zeitalter eingeläutet, verharmlost sogar eigentlich das, was er macht. Nämlich, dass er, ich meine, wenn er einfach nur lügen würde und sagen, ja, ich lüge halt, ist mir doch egal, dann wäre er ja auch leichter zu knacken, als mit diesem Insistieren darauf, jetzt irgendwie zu verkünden, wie es in Amerika wirklich aussieht.
Und da begann dann die Beschäftigung. Und dann merkt man ja wahrscheinlich auch erst, wie viel Post im Sprachgebrauch Einzug gehalten hat.
Ja gut, ich bin natürlich Philosoph und ich fühlte mich dann irgendwann umringt von diesen ganzen Postsachen habe dann gedacht, jetzt ist mal ein Befreiungsschlag fällig. Und es hat mich auch geärgert, dass eben diese ganzen Postbegriffe querbeet verwendet werden, von den ganz linken Postkolonialismus bis zu den ganz rechten Postliberalismus. Und alle möglichen politischen Lager verwenden diesen Begriff. Und dadurch, dass das so ein buntes Feld ist, um das jetzt mal höflich auszudrücken, oder so ein chaotisches Feld ist, hat eben sich auch niemand wirklich mal Gedanken gemacht darüber, Moment, was passiert da eigentlich? Gibt es vielleicht einen gemeinsamen Grundzug all dieser Phänomene? Haben wir vielleicht so eine Art Vergangenheitslastigkeit in unsere Köpfe eingebaut, egal ob wir jetzt links sind oder rechts? Hm. Und das ist so ein bisschen der Hintergedanke bei diesem Nachruf auf eine Vorsilbe.
Was jetzt den ersten Platz auf der Sachbuchliste erreicht hat. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns, Dieter Thomae. Post, Nachruf auf eine Vorsilbe ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Knapp 400 sehr interessante, amüsante und auch spannende Seiten, die Lust machen auf die Schwellenlust. Schön, dass Sie da waren.
Danke.